So, Helmut Arnusch hat mir gerade noch zugeflüstert, ich sollte noch etwas zu meiner Person sagen. Das haben Sie ja schon gehört. Ich fange mal von hinten an. Ich bin vierfacher Großvater. Du hast das liebevoll gesagt mit den Kindern, dass sie ein Geschenk Gottes sind. Ich habe das auch mal im Blick auf Gott gehört, aber etwas deftiger, bodenständiger, nämlich, dass wenn man Enkelkinder bekommt, dass das Gottes Dankeschön dafür ist, dass man sich der Mühe unterzogen hat, eigene Kinder großzuziehen. Nun muss ich dazu sagen, wir haben drei Töchter, bei unseren dreien ist das so, die haben uns das mit der Erziehung nicht besonders schwer gemacht. Selbst die Pubertätszeit ist von ein paar Dellen abgesehen für uns als Eltern relativ glimpflich abgelaufen. Das ist so ein Teil meiner Lebenswirklichkeit. Das andere, was Sie vielleicht wissen sollten, ich bin Pastor, aber inzwischen im Ruhestand. Ich kann das selber noch gar nicht so richtig glauben, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe vor ein paar Jahren erst angefangen im Beruf. Aber nun bin ich im Ruhestand. Auch vom Alter her, also nicht frühzeitig oder so, sondern richtig so, wie es vom Alter her vorgesehen ist. Ich habe das vielleicht bei einer anderen Gelegenheit, wo jemand, der jetzt hier unter uns ist, dabei war, schon mal von mir gehört hat. Ich muss sagen, mein Traumberuf ist in der Tat Pastor im Ruhestand. Weil ich nämlich jetzt frei bin von allen Pflichtübungen, frei bin von aller Verwaltung, aber die Möglichkeit habe, dass ich das, was mir immer wichtig war und was ich immer gern gemacht habe, weil ich die Möglichkeit habe, genau das weiterzumachen. Das ist ja eine andere Geschichte, wenn man bei einer Sparkasse arbeitet und in Ruhestand geht, dann ist man von einem Tag auf den anderen raus aus dem Geschäft. Dann kann man sich immer noch seine Nachbarn in Geldangelegenheiten beraten, aber der Schnitt ist viel härter und einschneidender in vielen anderen Berufen. Mir geht's richtig gut mit der ganzen Geschichte. Und was sollte ich denn sonst noch zu mir sagen?
Das war schon gut.
Vielleicht noch mal was ganz Bodenständiges. Ich habe angefangen, Zeitung zu lesen und mich für Fußball zu interessieren. Wenn Sie mich so sehen, ich hatte immer das Gefühl, um richtig selber gut Fußball spielen zu können, bin ich zu groß. Nun gibt es aber inzwischen eine Menge Fußballspieler, die sind noch größer als ich und sind sehr erfolgreich. Vielleicht bin ich einfach für Fußball nicht begabt. Auf jeden Fall in der Zeit, als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, und als ich dann auch Zeitung lesen konnte von der Schule her, war die große Zeit von Uwe Seeler beim HSV. Und seitdem gehört mein Herz dem HSV. Alle, die sich im Bereich Fußball so ein bisschen auskennen, für HSV-Fans waren die letzten Jahre nicht so ganz einfach. Die waren hart, aber gestern Abend hat der HSV das Spitzenspiel in der zweiten Liga gewonnen und ist im Augenblick Tabellenführer. In der zweiten Liga allerdings. Das ist für HSV-Fans ein bisschen ungewöhnlich, weil solange es die Bundesliga gibt, der HSV ja bis zum letzten halben Jahr immer in der ersten Bundesliga gespielt hat. So, ich denke, das reicht zum menschlich-persönlichen. Jetzt sind wir auch in die ganzen Abgründe des menschlichen Daseins gekommen. Was wir heute Abend vorhaben, nämlich, dass ich etwas mit Ihnen teile, aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 11. Kapitel. Das ist für mich auch Neuland insofern. Bisher, wenn ich da war, haben wir immer vorher ein Thema abgesprochen. Genau. Und diesen großen Freiraum, das Kapitel ist nicht ganz kurz, das 11. Kapitel, diesen großen Freiraum, mir irgendetwas aussuchen zu können, von dem ich den inneren Eindruck habe, also so hoch würde ich schon gern hängen, wo ich den inneren Eindruck habe, das könnte jetzt nicht mir Spaß machen, sondern das könnte für Sie von Bedeutung sein, das war gar nicht so ganz einfach. Das hat mehrere Tage gedauert, dass ich immer mal wieder aufgeschlagen habe. Rede ich jetzt zu schnell? Nö, ne? Also, immer mal wieder aufgeschlagen und geguckt, und ich bin ja schon ein paar Mal hier gewesen und einige kenne ich seit vielen Jahren auch persönlich gut und genau, und habe die ganze Zeit überlegt, was könnte dran sein, war hin und her gerissen und bin schließlich bei einem Abschnitt hängen geblieben. Da geht es um das Gebet, genauer gesagt um das Vaterunser, das Jesus seinen Jüngern sagt, als sie ihn beim Beten beobachten und sagen, Herr, lehre uns beten. Nun könnte man ja auf den ersten Blick denken, in einem Kreis wie diesem hier, ist das Eulen nach Athen tragen. Gebet, das kennen Sie, damit sind Sie vertraut, darüber wissen Sie nicht nur was, sondern das machen Sie auch. Sie hören sich nicht nur Predigten übers Gebet an, sondern Sie beten auch. Aber woran ich hängen geblieben bin, war dieser Gedanke, dass die Jünger, die waren ja nun auch nicht Leute, die vorher noch nie gebetet hatten und dann Jesus gesehen haben und ihm gesagt haben, lehre uns beten, sondern das waren welche, die in der Tradition des jüdischen Glaubens groß geworden waren, die wussten, was Gebet ist. Und nun merken sie, bei Jesus ist da nochmal irgendwas anders, da ist noch sozusagen ein Mehr an Gebet und deswegen fragen sie ihn und bitten ihn, Herr, lehre uns beten. Und ich möchte es gerne nochmal von einer anderen Seite beleuchten. Und würde Sie gern fragen, ist Ihnen das im Laufe Ihres Lebens schon einmal passiert, dass Sie mit einem anderen Menschen gesprochen haben und der hat gesagt, bei mir sind in der vergangenen Woche eine Reihe von ganz wichtigen Sachen liegen geblieben. Ich bin nicht dazu gekommen, weil ich einfach zu viel gebetet habe. Ich merke an Ihrer Reaktion, das geht so nicht und von daher mich natürlich eingeschlossen und mich nicht ausgeschlossen, habe ich das beruhigende Gefühl, das ist nicht verkehrt, wenn wir uns diese Zeit jetzt nehmen und nochmal intensiv auf das hören, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Ich denke, das ist für uns alle klar, ohne dass ich sie alle persönlich kenne. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand heute hier ist, der sagen würde, das Gebet ist nicht wichtig. Würden wir alle sagen, das Gebet ist wichtig, aber auf der anderen Seite ist es dann doch wieder nicht einfach und es ist auch vor allen Dingen nicht einfach, immer die nötige Zeit dafür zu finden und vielleicht auch die richtige Vorgehensweise zu finden. Wie gesagt, aus dem Grund bin ich bei dem Abschnitt hängen geblieben von Jesus über das Gebet und ich will Ihnen diesen ganzen Abschnitt noch einmal lesen aus der neueren Luther-Übersetzung, die ist 2017 nochmal neu revidiert worden. Da ist nicht alles so super, wie man sich das wünscht. Ich sage das ganz offen hier, der Missionsbefehl, so wie er da übersetzt ist, gefällt mir überhaupt nicht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Da müssen wir nochmal eine zweite Predigt zum Missionsbefehl machen, weil dem da irgendwie ein bisschen der Zahn gezogen ist. Also, es heißt hier so, und lassen Sie sich jetzt bitte nicht dadurch irritieren, wenn ich jetzt lese, das Vaterunser, so wie wir es im Gottesdienst normalerweise miteinander beten, das ist eine Kombination aus dem, was der Evangelist Matthäus aufgeschrieben hat, was der Evangelist Lukas aufgeschrieben hat und dann ist noch ein bisschen was aus der kirchlichen Tradition dazugekommen und so ist das Vaterunser so geworden, wie wir es kennen, wie wir es auswendig können und wie wir es gemeinsam im Gottesdienst sprechen. So wie es hier steht, steht es in der Luther-Übersetzung, steht es im Lukas-Evangelium und Sie werden gleich merken, es ist ein bisschen anders. Und es begab sich, ich lese aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 11 ab Vers 1. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete, also Jesus. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Wie ich schon gesagt habe, der muss offenbar das Gefühl haben, Gebet, das kennen wir, damit sind wir irgendwie vertraut, aber so wie wir Jesus beobachten beim Gebet, ist das bei ihm nochmal anders und dieses andere, das möchten wir von Jesus gern wissen. Und dann heißt es weiter im Lukas-Evangelium, er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird und führe uns nicht in Versuchung. Sie merken, da ist in der Kombination mit Matthäus und im Laufe der Kirchengeschichte noch etwas dazugekommen. Aber ich möchte mich jetzt zunächst mal an das halten, was man in einer Bibelübersetzung im Lukas-Evangelium lesen kann. Und gleich eins dazu, ich verstehe das so, dass Jesus, indem er seinen Jüngern das Vaterunser gegeben hat, nicht der Meinung war, das wäre so gedacht, dass alle gemeinsam das im Chor aufsagen, im Gottesdienst und sich nichts dabei denken. Nun will ich nicht unterstellen, dass alle, die das gemeinsam im Gottesdienst sprechen, sich nichts dabei denken. Aber die Gefahr ist ja, weil uns das so bekannt ist und so eine so große Routine ist und weil auch so viel Wichtiges drin ist im Vaterunser, dass man hinterher das Gefühl hat, so, jetzt haben wir Amen gesagt, aber in Gedanken sind wir eigentlich ganz, oder bin ich, in Gedanken bin ich ganz woanders gewesen. Ich verstehe es vielmehr so, dass Jesus seinen Jüngern eine Palette aufmachen will oder ein Spektrum von den wichtigsten Themen, die nach seiner Meinung ins Gebet gehören. Und diese Palette möchte ich Ihnen jetzt ein wenig vor Augen stellen. Es geht los mit der Anrede Vater. Es ist ja dann später dazugekommen, Vater unser im Himmel. Aber zunächst mal ist das ganz wichtig, auch im Kontrast zum jüdischen Gebet, und es wird noch mal schärfer im Kontrast, wenn man das vergleicht mit dem, was im Islam Gebet bedeutet. Im Islam spielt die Ehrfurcht vor Allah, dem Erhabenen, eine große Rolle. Und Jesus setzt genau den anderen Akzent. Jesus sagt, alles gut? Prima. Nö, das bringt mich nicht durcheinander, keine Sorge. Wenn hier was technisch zu klären ist, dann... Okay, und Jesus sagt, das ist in der, was Jesus braucht, das Wort, das er gebraucht, ist aus der aramäischen Sprache, heißt Abba, und das heißt Papa oder Papi, würden wir vielleicht sagen. Je nach Landstrich in Deutschland sagt man entweder Papa oder Papi. Jesus sagt, die Anrede schon ist wichtig, wenn ihr mit Gott redet, dann sagt Papa. Ich denke aber, es ist gut, dass dann im Laufe der Zeit dieser zweite Halbsatz dazugekommen ist, Vater unser im Himmel. Eine der faszinierendsten Predigten, die ich bisher in meinem Leben gehört habe, es liegt schon lange zurück, hatte den Titel Das Weltall und der liebe Gott. Und da hat derjenige, der gepredigt hat, uns vor Augen gemalt, wie unendlich weit der Kosmos ist. Und dass es alles andere als selbstverständlich ist, dass Gott ausgerechnet an uns kleinen Menschen, an mir kleinen Menschen, ein Interesse hat. Und dieser ganze Kontrast ist schon in diesem ersten Satz in der Anrede drin. Wir dürfen Papa sagen zu dem Gott, der den Kosmos geschaffen hat und der den Kosmos, den wir im Grunde gar nicht ausmessen können, den wir eigentlich auch nicht denken können. Also ich habe das Gefühl, das ist für meinen Kopf einfach zu viel, mir vorzustellen, wie groß der Kosmos ist. Dass wir ihm zu ihm du sagen dürfen und dass wir mit ihm ins Gespräch kommen können. Ich habe jetzt immer für jeden Satz so ein besonderes Stichwort, an dem ich das Ganze aufhängen möchte, was mir wichtig ist. Hierbei habe ich allerdings eine Frage. Also ein Stichwort ist natürlich Papa. Aber die Frage hierbei wäre für mich fürs Gebet, wenn wir sagen, wir stellen uns das wie ein Spektrum vor Augen. Was habe ich Gott heute zu sagen? Was habe ich, wenn ich mir das vorstelle, wie das Gespräch mit meinem irdischen Vater, was möchte ich ihm heute an Wichtigem sagen? Es kann ja sein, dass Sie mit Ihrem irdischen Vater nicht so besonders gute Erfahrungen gemacht haben. Dann können Sie sich auch vorstellen, wenn Ihnen das leichter fällt, das Gespräch mit Ihrer Mutter. Was würden Sie Ihrer Mutter gern sagen? Zum Beispiel, alles, was in den letzten Tagen oder wenn Sie am Abend beten, was an diesem Tag gut gelaufen ist. Vielleicht auch bei bestimmten Fragen, vor denen Sie stehen, dass Sie ihm sagen, dass Sie nicht wissen, was Sie tun sollen. Und ihn bitten, dass er ihnen Klarheit in ihre Gedanken hineinschenkt. Oder ihn einfach zu fragen, wie man das im Gespräch mit einem irdischen Vater auch machen würde. Das und das beschäftigt mich im Augenblick. Wie denkst du darüber? Und das ist meine eigene Erfahrung. Ich wäre jetzt ein bisschen zurückhaltend, das gleich als übernatürlich zu bezeichnen. Aber ich erlebe das hin und wieder beim Gebet, dass wenn ich eine Überlegung oder eine Frage so ausspreche, dass dann auch ein Gedanken in meinen Kopf hineinkommt. Ich weiß, Psychologen könnten das alles auch rein irdisch erklären, wie sowas funktioniert. Für mich ist es aber mehr als das, was man psychologisch erklären kann, dass dann ein Gedanke da ist und dieser Gedanke wäre nicht da gewesen, wenn ich nur allein für mich darüber hingebrütet hätte, sondern dieser Gedanke ist einfach da, weil ich es meinem himmlischen Vater gegenüber ausgesprochen habe. seine Antwort kann schon in meinen Gedanken sein. So viel zu der Anrede im Vaterunser. Jetzt geht es einen Schritt weiter. Jesus sagt, wir sollen im Gebet sagen, dein Name werde geheiligt. Das ist für mich in dem Wort Lob zusammengefasst. Im Grunde genommen, was wir im Anfangsteil dieses Gottesdienstes miteinander gemacht haben, dass wir mit Liedern Gott gelobt haben. Das genaue Kontrastprogramm ist, dass mir oft auffällt im Alltag, dass Menschen entweder gar nicht von Gott reden, das ist ja ihr gutes Recht, aber auf der anderen Seite auch in einer unangemessenen Weise von Gott reden. Das ist irgendwie im Augenblick so eine Modewelle. Ich glaube, das kommt aus den USA, sieht man in Talkshows, im Fernsehen, sieht man auch in Filmen, dass besonders gut angezogene Frauen mit einem merkwürdigen Augenaufschlag sagen, oh mein Gott. Und ich frage mich dann immer, wen meinen die da eigentlich? Oder ist das einfach nur so dahingeredet? Ist das einfach nur so gesagt? Was denken die sich dabei? Aber es geht mir jetzt nicht darum, andere Menschen zu kritisieren, sondern uns das nochmal vor Augen zu stellen, wie wichtig das ist, dass wir im Lob, im persönlichen Lob, aber auch wenn wir gemeinsam Loblieder singen, dass wir Gottes Namen heiligen. Ich bin leider ein bisschen spät gekommen, deswegen konnte ich euch gegenüber keinen Liedwunsch mehr aussprechen. Ein Lied ist mir in dem Zusammenhang in den Sinn gekommen, das ist hier garantiert ganz oft schon gesungen worden. Herr, dein Name sei erhöht. Da ist für mich in diesem ersten Satz schon genau das drin, dein Name werde geheiligt. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, ich singe dir zur Ehre. Danke, dass du in mir lebst. Danke für deine Erlösung. Du kamst vom Himmel herab. Zeigst uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld. Und sie legten dich ins Grab, doch du stiegst zum Himmel auf. Herr, dein Name sei erhöht. Ich muss ehrlich sagen, mit eigenen Worten, loben heißt ja, wenn man es anders ausdrücken will, Gott Komplimente machen. Mit eigenen Worten kann ich es meist nicht so schön wie in den schönsten Lobliedern, die ich kenne. Aber das wäre ein zweiter wichtiger Bereich für unser persönliches Gebet über das hinaus, was wir einfach, ich sag mal, im Dialog vor Gott aussprechen, dass wir uns bewusst Zeit nehmen, seinen Namen zu heiligen, ihn zu loben. Und dann kommt der dritte Aspekt fürs Gebet, dein Reich komme. So wie ich das im Augenblick verstehe, und ich verstehe mein ganzes Predigen so, dass ich Ihnen jetzt heute Abend das sage, was ich bis heute begriffen habe. Und wenn du mich hoffentlich nächstes Jahr nochmal wieder einlädst, dann würde ich sagen, vielleicht etwas sagen, was ich heute noch nicht begriffen habe. Was ich dann begriffen habe, das, was mir bis heute wichtig geworden ist, das möchte ich einfach mit Ihnen teilen. Es geht bei diesem Satz, dein Reich komme, um Gottes Einfluss in dem Bereich des Lebens, wo ich drin bin, in meiner Umgebung, in meinem Lebensbereich. Martin Luther hat das im kleinen Katechismus erklärt und ich finde, er hat das richtig schön erklärt und hat gesagt, Gottes Reich kommt auch ohne unser Gebet von selbst. Wir müssen uns keinen Kopf darüber machen, am Ende kommt Gott mit seiner Welt zum Ziel. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir dafür beten oder ob wir nicht dafür beten, er kommt zum Ziel. Und jetzt geht es aber weiter bei Luther. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme. Gottes Reich kommt von selbst, aber dass es auch zu uns kommt und möglichst jetzt zu uns kommt. Ein Beispiel dazu. Mir ist heute jetzt beim Singen, als ich mich umgeguckt habe, ich habe ja schon gesagt, es sind einige hier, die ich seit vielen Jahren kenne, aus verschiedenen Begegnungen, auch aus anderen Gemeinden oder aus anderen Zusammenhängen. Es gibt im Rahmen der Evangelischen Allianz einen kleinen Kreis von Pastoren. Wir treffen uns einmal im Monat und beten, ich sag's mal jetzt sehr steil, um Erweckung in Göttingen. Das ist mal losgegangen in einem Gespräch zwischen einem afrikanischen Pastor, manche von euch kennen den vielleicht auch, Vincent Chami. Der hat mir mal in einem persönlichen Gespräch gesagt, ich suche andere Menschen, die mit mir für die Stadt Göttingen beten, dass Gott etwas Neues mehr tut in der Stadt Göttingen. Ich habe dann, als ich es für die Predigt überlegt habe, warum wir dich nicht längst gefragt haben, ich meine, Evangelische Allianz heißt ja nicht, dass man als Katholik nicht dabei sein darf. Das heißt, es geht ums Evangelium, wie dem auch sei. Und ich habe oft bei diesen Treffen dabei gesessen. Und das ist ja manchmal so bei Menschen aus anderen Kulturkreisen, die dazukommen. Die haben ja ganz viel größere Gedanken und beten viel unbefangener als wir Deutschen. Bei mir ist immer die kritische Zensur im Kopf dabei beim Gebet. Und ich habe dann zwischendurch mal gedacht, meine Güte, wir beten hier schon seit Jahren. Ich sehe nichts davon, dass hier eine Erweckung kommt. Und dann sagte plötzlich einer, überleg doch mal und guck doch mal in den verschiedenen Gemeinden, die hier vertreten sind. Wie viele Menschen in den letzten Jahren einen Zugang zum Glauben gefunden haben, wer neu dazugekommen ist, was da an Bewegung gekommen ist. Und da ist bei mir selber der Groschen gefallen, dass ich gemerkt habe und gedacht habe, ja, das ist vermutlich nicht eine Massenbekehrung, die hier in Göttingen stattfindet, sondern ich muss auf die einzelnen Menschen achten, die vor ein paar Jahren noch nicht dabei waren und die jetzt dabei sind oder die vor ein paar Jahren in der Krise gesteckt haben und plötzlich wieder einen Blick nach vorne frei haben. Dein Reich komme. Und dann geht es weiter im Vater unser. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Auch dazu nochmal Martin Luther hat er ganz ähnlich erklärt. Gottes guter, gnädiger Wille geschieht auch ohne unser Gebet, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns geschehe. Und das hat für mich mit den täglichen oder wöchentlichen Entscheidungen zu tun. Nun war das so, solange ich noch nicht im Ruhestand war, besonders in der Zeit, als ich Gemeindepastor war, da gab es Tage, da gab es 5 wichtige Entscheidungen zu treffen. Inzwischen ist das ein bisschen übersichtlicher geworden, die Geschichte. Aber einige wissen ja, ich bin weiterhin Vorsitzender von dem Dachverband der landeskirchlichen Gemeinschaften und da geht es oft auch um die Frage, ob wir eine bestimmte Person für den hauptamtlichen Dienst anstellen oder nicht anstellen. Und das ist nicht einfach so eine Entscheidung unter vielen, sondern wenn man jemanden anstellt und wenn man auch den Falschen anstellt, dann ist man ja auch in einer Verantwortung für diese Person. Dein Wille geschehe, wie im Himmel auf Erden, das ist nicht irgendwas, was sich in China oder in Syrien ereignet, sondern es geht um meine Entscheidungen, die ich heute zu treffen habe. Es geht um die Frage, was ist in dem Bereich, wo ich lebe, wo ich zuständig bin, heute zu tun? Was liegt heute von Gott her an? Was kann ich heute in seinem Sinne tun? Und dann ist es Jacke wie Hose, ob man Firmenchef ist oder ob man Rentner im fortgeschrittenen Alter oder Rentnerin im fortgeschrittenen Alter ist. Die hilfreichste Frage, die ich dazu kenne, haben eine Zeit lang in einer Modewelle viele junge Leute am Armband um die Hand getragen. Da stand, What would Jesus do drauf? Und ich denke, eine bessere Frage dafür gibt es nicht. Aber nochmal, Gottes Wille ist nicht irgendeine große Geschichte fürs Pentagon oder für die Regierung in Berlin, sondern es geht um meinen Alltag, dass in meinem Lebensbereich, soweit ich das beeinflussen kann, Gott bitte, hilf mir, dass da, wo ich zuständig bin, wo ich verantwortlich bin, dein guter Wille passiert. Und das kann ja, wenn man den Kreis sehr eng zieht, auch mit der Frage zu tun haben, ob ich eine Person, die mich in Gedanken schon länger beschäftigt, heute besuche oder ob ich das eine Woche länger vor mir herschiebe. Das hat auch eine ganze Menge mit Gottes gutem Willen zu tun. Der nächste Satz. Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag. Hier geht es, das ist mein Stichwort dazu, um unsere Grundbedürfnisse. Die Frage, was brauche ich für den heutigen Tag? Was brauche ich für den Körper und was brauche ich für meine Seele? Ich brauche Gesundheit. Ich brauche ein Dach über dem Kopf. Und diese Frage mit dem täglichen Brot, ein Haus ist ja nichts zum Essen, aber das gehört nach meinem Verständnis mit in die täglichen Bedürfnisse hinein, gerade wenn man auf der Suche nach einer Wohnung ist. Ich komme nochmal auf unseren Pastorengebetskreis zurück. Da waren plötzlich 2, die da nicht mehr wohnen bleiben konnten, wo sie bisher gewohnt hatten und eine neue Wohnung suchten. Und das war alles andere als einfach, eine Wohnung zu finden. Und wir haben kräftig dafür gebetet. Und inzwischen sind sie beide umgezogen und sind an einer Stelle, wo es für sie passt. Aber das ist ja nicht selbstverständlich. All die Fragen des Berufes gehören da rein. Alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat und was man geschäftlich zu tun hat, all das gehört unter diesen Bereich des täglichen Brotes. Und, das ist auch noch wichtig, dass wir uns klar machen, da steht nicht, gib mir mein tägliches Brot für heute, sondern uns. Und da gehören für mich entsprechend dann auch die Bitten, die Gebete, die sogenannten Fürbitten für andere hinein. Wir haben am kommenden Wochenende ein sogenanntes Perspektivforum im Hannoverschen Gemeinschaftsverband und ein sehr kompetentes Ehepaar aus England, aus Sheffield, eingeladen als Referenten. Und vor 14 Tagen kriegte ich die Nachricht von denen, dass die eine böse Erkältung haben und nicht richtig wissen, ob sie wieder auf die Beine kommen. Gesundheit in diesem Falle gehört für mich auch unter dieses Stichwort tägliches Brot. Der nächste Satz. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Hier geht es um unsere menschlichen Beziehungen und um die Frage, wo sind menschliche Beziehungen um uns herum in Unordnung gekommen? Man kann natürlich auch Gott gegenüber schuldig werden. Das lasse ich jetzt mal außen vor für heute Abend. Ich konzentriere mich auf die menschlichen Beziehungen. Konkret geht es um die Frage, wo ist durch meine Schuld in den Beziehungen mit den Menschen um mich herum etwas in Unordnung gekommen? Wo muss ich Gott um Vergebung bitten, aber wo geht es dann auch darum, dass ich jemand anders vergeben soll? Und was kann ich dazu tun, dass ich die Dinge wieder in Ordnung bringen kann? Und ich denke, wichtig ist es, bevor ich das dann tue, dass ich es zunächst mal vor Gott ausspreche, auch mit der Hoffnung, dass von ihm möglicherweise ein guter Gedanke reinkommt, auf den ich selber gar nicht gekommen wäre. Ein Beispiel, um das zu illustrieren. Ich bin 9 Jahre Gemeindepastor in Kapstadt gewesen und wir hatten den großen Segen, dass die Väter unserer Gemeinde und die Mütter unserer Gemeinde unter einem neuen Gemeindezentrum eine Tiefgarage gebaut haben. Das war eine wunderbare Einnahmequelle, weil wir wie eine Freikirche keine Kirchensteuern eingenommen haben, sondern nur von freiwilligen Beiträgen lebten. Und das war eine gute Einnahmequelle, also diese Parkplätze. Aber es gab immer Ärger und Probleme und Klagen um diese Parkplätze. Und irgendeiner dieser Parkplatzpächter, der beschwerte sich bei mir und sagte, wie unmöglich die Hausmeisterin das gemacht hätte. Ich kam in die Dienstbesprechung rein und war richtig aufgekratzt und hochmotiviert, ihr mal ordentlich die Meinung zu sagen. Und irgendwie kam bei mir der Gedanke, vielleicht wäre es gut, mal eben die Betroffene selber zu fragen, wie sie das denn erlebt hat und wie sie das sieht. Und plötzlich ergab sich ein völlig anderes Bild. Da, wo menschliche Beziehungen in Unordnung geraten, wenn man selber genau weiß, was man falsch gemacht hat, ist es auf jeden Fall richtig, sich zu entschuldigen und um Vergebung zu bitten. Aber einfach auch drüber zu reden und mal zu hören und zu fragen, wie kann das denn gelingen, dass wir die Kuh wieder vom Eis kriegen, also dass wir wieder in eine vernünftige Beziehung zueinander kommen. Und davon kann man ausgehen, also dieser Satz passt immer. Wo Menschen zusammenleben, gibt es immer Ärger, gibt es immer Streit und passiert das immer, dass man aneinander schuldig wird. Vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Vorletzter Satz im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung. Hier geht es um unsere Schwachpunkte, dass wir an den Schwachpunkten nicht weich werden und Fehler machen. Ich möchte Ihnen jetzt eine Liste nennen von möglichen Schwachpunkten und möchte Sie bitten, überlegen Sie mal, wo sind Ihre Schwachpunkte? Weil wir als Menschen unterschiedlich sind, sind die Schwachpunkte auch unterschiedlich. Und ich sage dann, um Ihre Fantasie ein wenig anzuregen, wo meine Schwachpunkte sind. Ich sage nicht, wo meine Schwachpunkte nicht sind, aber ich nenne die Punkte jetzt einfach mal. Da geht es zunächst mal, ein möglicher Schwachpunkt kann Angst sein. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und ich kenne das bei wichtigen Entscheidungen. Ich habe genug Fantasie, mir nicht nur vorzustellen, wie es aussieht, wenn es gut geht. Ich habe genug Fantasie, mir auch vorzustellen, dass es schief gehen kann. Und die Gefahr ist, dass man dann eine Entscheidung nicht trifft, weil das genau der eigene Schwachpunkt ist. Weil man Angst hat, es könnte was schief gehen, macht man vorsichtshalber gar nichts. Dann kann man natürlich auch keinen Fehler machen. Aber man kann das ganze Leben verpassen, wenn man nichts macht. Also Angst kann ein Schwachpunkt sein. Gedanke, führe uns nicht in Versuchung. Der nächste Punkt, Selbstsucht. Es gibt Menschen, die haben vielleicht auch von ihrer Kindheitserfahrung her immer die Sorge, sie könnten zu kurz kommen. Und dann passen sie auf, unter dem Motto und ganz doll mich, dass sie auch genug abkriegen. Und eine andere Schwachstelle könnte sein die Habgier. Ich denke, ich sollte jetzt nicht sagen, ich bin habgierig, aber ich bekenne mich dazu, ich bin nicht frei von Neid. Ich fahre im Augenblick genau das Auto, was ich brauche, was richtig für mich ist, aber ich hatte am Wochenende mit jemandem zu tun, der Kerl hat sich ein neues Auto gekauft, ein BMW, und hat vom Händler 26% Rabatt gekriegt, weil das offenbar ein Wagen war, der vom Hof werden musste. Und ich habe mich selber darüber geärgert und habe gedacht, warum hat mir noch nie jemand ein Auto angeboten mit 26% Rabatt? An dieser Stelle ist ein Schwachpunkt bei mir. Und die Gefahr ist, ich gönne dem Kerl das schöne neue Auto nicht. Und freue mich auch, das ist der nächste Blödsinn, freue mich auch über das Auto, was völlig ausreicht für mich. Ich freue mich auch nicht drüber, nur weil ich neidisch bin. Also mit der Habgier, das ist schon eine besondere Sache. Stolz ist eine andere Falle, wo man in Versuchung geraten kann. Nächster Punkt, fängt auch mit S an, ist, ich habe es mal in einem Buch mit dem Stichwort gefunden, Lüsternheit, das finde ich ein bisschen altes Wort, es geht um Sex. Es gibt Männer, aber es gibt auch Frauen, die sind an dieser Stelle besonders gefährdet. Und ich denke an eine Reihe von begabten Predigern, besonders aus dem angloamerikanischen Raum, von denen ich ganz, ganz viel gelernt habe, ganz viel profitiert habe und die plötzlich über eine sexuelle Affäre gestolpert sind, wo andere dabei gestanden haben und gesagt haben, wie kann man so blöde sein? Wie kann man so blöde sein? Er hat so eine tolle Frau, wie kann er so blöde sein, sowas zu machen? Wir sind nicht alle bei der Sexualität gefährdet, aber das ist ein Punkt, wo man in Versuchung geraten kann. Dann gibt es noch einen Punkt, wo man in Versuchung geraten kann, das ist die sogenannte Tratschsucht. Tratschsucht. Manche sind da mehr gefährdet, andere sind da weniger gefährdet. Also die erzählen Sachen, die sie gar nicht richtig überprüft haben. Und da kommt noch ein letzter Punkt, an der Stelle bin ich gefährdet, Zynismus. Wenn ich irgendwo hinkomme, ich analysiere in Sekundenschnelle, was da alles nicht stimmt und was alles nicht in Ordnung ist. Und besonders, wenn es um die eigene Kirche geht. Das ist irgendwie merkwürdig. Bei anderen Kirchen, da fällt mir immer das Gute auf, was die haben. Aber bei der eigenen Kirche, und wenn man dann ironisch wird, zynisch wird oder sarkastisch wird, man vergiftet die eigene Seele und es bessert sich überhaupt nichts. Es verbessert sich nur was, wenn man andere Menschen ermutigt, mit einem selber zusammen etwas zum Besseren zu verwenden. Aber beim Zynismus bin ich versuchlich. Das bekenne ich jetzt heute Abend vor Ihnen. Und zum Schluss, noch relativ kurz, ist es eigentlich das Gegenteil von der Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich habe jetzt eine Menge zur Versuchung gesagt. Erlöse uns von dem Bösen, das heißt, halt mir den Blick frei auf den Moment, wo in deiner neuen Welt uns das alles nicht mehr in Versuchung bringen kann, wo alles gut ist, wo alles heil ist, wo alles in Ordnung ist. Bring uns in deine neue Welt, wo dies alles keine Gefahr mehr für uns ist. Mir ist an dieser Stelle nochmal besonders wichtig, in vielen englischsprachigen, geistlichen Liedern, ich meine jetzt gar nicht unbedingt in den neuen Lobpreisliedern, sondern in den etwas älteren, kommt ganz oft das Wort Home vor, für zu Hause. Also Swing Low, Sweet Chariot, coming for to carry me home. Es gibt einen Platz, wo ich auf ewig bei Gott zu Hause bin. And das Ende vom Psalm 23 auf Englisch. And I'll stay in the house of the Lord forever. Niemand kann mich daraus vertreiben. Und vieles andere. I'll see my Jesus when I come home. Dieser Gedanke, der klingt für mich an bei dem Erlöse uns von dem Bösen. Irgendwann spielt die Versuchung keine Rolle mehr. Dann ist alles gut, dann ist alles in Ordnung, weil Gott das letzte Wort hat. Zum Schluss, ich bin das jetzt mit Ihnen durchgegangen und habe Ihnen so eine Palette vor Augen geführt. Vielleicht haben Sie ja im Augenblick genau das richtige Verfahren, was wie maßgeschneidert für Sie passt, wie Sie Ihre Gebetszeit gestalten. Bei mir ist es auch beim Bibellesen so, das hat sich im Laufe des Lebens verändert. Mal habe ich das so gemacht, mal habe ich das so gemacht und im Augenblick mache ich es wieder ganz anders. Ich denke, das ist gut, genauso wie wir ab und zu neue Kleider brauchen, dass wir, ich denke, man verpasst was im Leben, wenn man sein Leben lang nach dem gleichen Schema die Bibel liest, sondern mal findet man ein Buch, was einem aus einer bestimmten Perspektive hilft, dann findet man einen besonderen Plan, der gibt einem Schritte vor und gibt einem Fragen vor. Und ich denke, genauso ist es auch mit dem Gebet. Wenn Sie das Gefühl haben, diese Palette des Vaterunsers, so wie ich Ihnen das heute Abend vor Augen gestellt habe, das könnte sich für Sie lohnen, mal eine Zeit lang Ihr Gebet so zu strukturieren. Dann würde ich Sie gern ermutigen, dass Sie sich das Vaterunser aufschreiben und dann jeweils eine Frage dazu schreiben, ein Stichwort dazu schreiben, wo Sie aufschreiben, bei dieser Bitte möchte ich gern mit Gott über dieses oder jenes reden. Zum Beispiel bei dem Vergib uns unsere Sünden, die Frage dazu, wo sind meine die Beziehungen zu anderen Menschen in Unordnung geraten, wo muss ich was in Ordnung bringen? Oder bei dein Wille geschehe, wo sind Bereiche in meinem Leben, wo es um wichtige Entscheidungen geht, wo ich Gott um seine Führung bitte, um seine Leitung bitte? Oder um nochmal zum Anfang zu kommen, beim Stichwort Vater, Vater unser im Himmel, was sind Bereiche in meinem Leben, über die ich noch nie mit Gott geredet habe, wo ich immer nur selber drüber nachgegrübelt habe. Aber ich habe nicht den Mut gehabt, vielleicht auch, jetzt gehe ich ganz in die Tiefe der Seele rein, vielleicht auch, weil mir diese Gedanken so peinlich sind, dass ich denke, das darf ich aber vor dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, nicht aussprechen. Warum denn eigentlich nicht? Er weiß das doch sowieso schon, was ich denke und was in meinem Kopf ist. Also in dem Sinne, wenn Sie das Gefühl haben, es könnte für Sie sich lohnen, dass Sie mal ausprobieren, nach dieser Palette Ihr Gebet breit aufzustellen. Die Gefahr ist ja immer, dass wir bei den Bitten hängen bleiben oder dass wir bei den Fürbitten für andere Menschen hängen bleiben. Ich habe jetzt bei der Vorbereitung für mich nochmal überlegt, wenn ich mit meiner Frau nur über Einkäufe reden würde, also nur über das, was wir im Laufe der Woche einkaufen müssen und anschaffen müssen, was sie kauft und was ich kaufe und wie wir unsere Einkaufslisten abarbeiten, dann wären wichtige Bereiche unseres Lebens, die wären in unserer Kommunikation gar nicht eingeschlossen. Und genauso kann es uns beim Gebet gehen. Und so verstehe ich den Hinweis von Jesus, dass er sagt, diese ganze Breite eures menschlichen Lebens, über all das könnt ihr mit eurem himmlischen Vater reden. So, jetzt habe ich genug geredet. Amen.